Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen bei Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung. Heute zu Gast in unserem kreativen, kuscheligen, gemütlichen Studio die Künstlerin und Illustratorin Ulrike Jenichen. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Herzlich willkommen.
Mein Name ist Ursula Kollritsch. Ich bin Autorin und Moderatorin dieser Folge und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen über deine Arbeit, über Kunst, über Inspiration und alles drumherum. Ganz kurz zu deiner Vita. Du bist aufgewachsen am Waldrand, steht überall. Das musst du vielleicht nochmal, kannst du nochmal kurz nachher erzählen, warum das auch so wichtig ist in deiner Vita, in der Nähe von Dresden. Du hast eine Buchbinderlehre in Weimar gemacht. Da ging so ein bisschen der Weg scheinbar schon direkt in Richtung Buch. Dann hast du Kunst studiert an der Burg Giebichenstein in Halle, wo du auch mit deiner Familie lebst und hier auch arbeitest. Also, ganz herzlich willkommen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? So in groben Zügen?
In groben Zügen ist alles so, wie es dahin gehört, genau.
Kannst du dich gerne natürlich auch selbst nochmal vorstellen. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen. Du hast nämlich sogar auch schon mal für eines deiner Bücher einen Bilderbuchpreis bekommen und ganz viele, wahnsinnig viele Rezensionen. Das ist der Zug der Fische. Vielleicht fangen wir damit direkt an. Das ist ein Buch, das im Carlsen Verlag erschienen ist. Und 2019 gab es dafür den Hamburger Bilderbuchpreis. Gab es auch ganz tolle Rezensionen auf dem Deutschlandfunk und so. Also wirklich die Kür der Rezensionen und der Kritiken. Das ist interessant, finde ich, weil das ein Buch ist über ukrainische Kinder. Und das Ganze hast du aber gemacht vor dem Krieg.
Das Buch ist weit vor dem Krieg entstanden. Ich habe den Preis auch gar nicht für das Buch selber bekommen, sondern für das Konzept für das Buch, weil ich glaube, dass diesen Buch und eine Geschichte ist, die sonst wahrscheinlich gar nicht erschienen wäre. Das war erst möglich durch den Hamburger Bilderbuchpreis und die damit verbundene Veröffentlichung im Carlsen Verlag. Und ja, es ist die Geschichte erzählt von Jaroslava Black, die selbst in der Ukraine groß geworden ist und die immer noch sehr viel dafür tut, diese beiden Welten, also diesen Osten, diesen Westen miteinander zu verbinden über verschiedenste Projekte. Unter anderem diese Geschichte, die auf sehr poetische Weise darüber berichtet, wie die Kinder in der Ukraine oder eigentlich in ganz Osteuropa ohne ihre Eltern groß werden müssen, weil diese wiederum in Westeuropa auf Arbeitssuche sind, da arbeiten, für uns arbeiten. Ein Fakt, der jetzt auch zu Corona uns bewusst eigentlich erstmal geworden ist, als diese Menschen auf einmal nicht mehr einreisen konnten oder denen ihr Arbeiten eingeschränkt war. Und diese Geschichte holt dieses Buch einfach mal ans Licht und betrachtet die Kinder und ihren Blick auf dieses Europa, was sich für sie halt in dieser Art und Weise darstellt, dass sie ohne ihre Eltern ihr Leben organisieren und groß werden müssen.
Und das betrifft wahrscheinlich natürlich auch Kinder aus anderen Ländern. Das war jetzt am Beispiel der Autorin, die selber aus der Ukraine kommt. Und wirklich interessant finde ich auch daran, dass es ja diese Zeit ist vor dem Krieg, von dem wir nicht wussten, dass er stattfinden wird. Und danach hat sich ja auch wieder ganz viel verändert für die Kinder und für die Eltern und für die Situation. Viele sind geflüchtet, Familien sind nach Europa gekommen, gerade auch nach Deutschland. Also es hat dann nochmal ein neuer Zug der Vögel stattgefunden, will ich damit sagen. Und das Buch ist so ein bisschen wie eine Vorgeschichte davon. Kam es dir auch so vor?
Nein, das glaube ich nicht, weil das ist ein Problem, was sich nicht nur auf die Ukraine beschränkt, das betrifft ganz Osteuropa.
Ja.
Ich würde das jetzt nicht mit dem Krieg zusammenwerfen. Das ist, glaube ich, an welcher Stelle es, glaube ich, diese ganze Problematik heute berührt, ist die Frage an uns, welchen Blick haben wir auf diese osteuropäischen Länder? Wie präsent sind die uns und wie nehmen wir sie eigentlich wahr?
Und wie die Menschen da auch leben.
Die Menschen leben, aber letztendlich auch, was für eine Verbindung das eigentlich auch zu uns hat, wie unser Leben letztendlich auch darauf aufbaut, dass es diese Menschen gibt, dass die hier für uns arbeiten. Genau, es tut eher darauf schauen, unsere Wahrnehmung auf diesen Teil der Welt. Es holt halt einfach eine Problematik auf den Tisch, die scheinbar die Geschichte dieser Kinder ist, aber letztendlich einfach unser aller Geschichte, weil wer läuft nicht durch die Straßen und hört polnische Bauarbeiter sprechen? Wer kennt nicht irgendwo eine osteuropäische Putzfrau oder jemand, der die Eltern pflegt? Also das will das Buch eigentlich eher. Also einerseits die Geschichte der Kinder erzählen und andererseits aber auch den Fokus darauf legen, was hat es eigentlich mit uns zu tun? Und was einfach bei zwei meiner Bücher der Fall ist, worüber ich auch sehr froh bin, ist, dass es am Ende nochmal einen größeren Essay gibt von einem Osteuropa-Experten, der diese ganze Frage auch nochmal mit mehr Abstand beleuchtet und dieses ganze Thema
nochmal aufmacht. Das ist schön. Ja.
Genau.
Und wie bist du denn dazu gekommen? Kanntest du die Autorin, hat sie dich gefragt? Wie kam die Geschichte zu dir?
Es ist eine sehr gute Freundin von uns, von unserer Familie, die Jaroslava, und der Hamburger Bilderbuchpreis war ausgeschrieben. Es ging darum, dafür ein Konzept einzureichen. Und ich kannte eine Geschichte von ihr, die auf Ukrainisch in einem Kurzgeschichtsband erschienen ist und die mich damals halt sehr berührt hat. Und dann, wir haben die dann noch ein bisschen adaptiert auf diesen Bilderbuchkontext. Und dann habe ich halt diese Geschichte als Grundlage genommen, um die Bilder dazu zu machen.
Was ich daran auch so typisch finde eigentlich für deine Arbeit, da kommen wir zu deinem aktuellen Projekt, das heißt Von Ameisen und Menschen, das ist der aktuelle Arbeitstitel. Das ist also noch im Prozess. Es erinnert so ein bisschen an Of Mice and Men von Steinbeck, wahrscheinlich sogar gewollt. Und es ist die Geschichte von Menschen in einem Dorf, in einer Region. Und dieses Dorf gibt es nicht mehr. Was ist das für ein Dorf und was ist die Geschichte von dieser Region und warum erzählst du sie?
Genau, es ist die Geschichte von Heuersdorf, dem letzten hier in unserer Region, also im mitteldeutschen Braunkohlerevier, devastierten, also sozusagen zugunsten des Braunkohlebaus abgerissenen Dorfes, was ich selber 2007 noch besucht habe, also was es damals noch gab.
Also du kennst es noch als
Dorf? Ich kenne dieses Dorf in seiner Struktur. Und das Spannende bei diesen Dörfern ist ja, dass sie schon sehr viele Jahrzehnte irgendwie darauf ausgerichtet waren, dass sie eventuell abgebaggert werden. Und dadurch ist in diesen Dörfern wenig renoviert und saniert worden. Und dadurch haben die meisten dieser Dörfer noch so eine ganz alte Struktur sich erhalten.
Ah, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Und das war sehr, sehr berührend, weil man auf so einen ganz alten Dorfkern noch gestoßen ist. Keine neuen Straßen. Also es war eine sehr ursprüngliche Struktur des alten Dorfes noch. Und dieses Dorf ist halt dann Ende der Nullerjahre weggebaggert worden. Es ist damals bekannt geworden in den Medien, weil der damalige Pfarrer des Dorfes erwürgt hatte, dass die Kirche des Ortes, weil es eine der ältesten Wehrkirchen in Sachsen war, es hat einen großen Denkmalschutzwert gehabt, dass diese Kirche umgesetzt worden ist. Dass diese Kirche, also man hat diese komplette Kirche im Ganzen auf Schwerlasttransport geladen, das war auch ein beispielloses Projekt damals.
Ja.
Und hat die 8 Kilometer durch die Landschaft gefahren nach Bonna. Und dort steht sie jetzt neben der großen Bonner Kirche.
Und die haben jetzt zwei.
Relativ klein, relativ unscheinbar. Ich bin halt jetzt auf die Suche gegangen nach den ehemaligen Bewohnern dieses Dorfes, Bewohnerinnen, konnte diesen Pfarrer treffen, mich sehr, sehr lange mit ihm konnte ich mich unterhalten und habe über ihn die Kontakte zu ehemaligen Bewohnerinnen des Dorfes bekommen. Es war aber gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der mit mir darüber sprechen wollte, weil die Menschen über viele Jahre auch schon sehr belegt worden sind mit öffentlicher Berichterstattung, mit Zeitungen, mit Fernsehberichten und also halt immer Leute, die so kamen von mal kurz und dann wieder gegangen sind. Beziehungsweise auch, dass dieses Dorf, die Menschen im Dorf haben sehr, sehr lange um den Erhalt des Dorfes gekämpft.
Ja.
Und was begonnen hat mit einer sehr, sehr guten Gemeinschaft, mit einer sehr engen Struktur, hat sich über diese langen Jahre dieses Kampfes um das Dorf, haben sich immer mehr kleinere Gruppen gebildet. Jeder hat irgendwie versucht, für sich gut zu agieren, ohne vielleicht dem anderen dabei wehtun zu wollen. Aber jeder hat versucht, seinen Weg mit der Situation zu finden. Die einen haben eher entweder aufgegeben oder andere Menschen, die haben halt bis zum Schluss, die haben noch im Dorf gelebt, als die Bagger schon den ersten Teil des Dorfes abgerissen haben.
Und wo leben die jetzt? Sind die zum Teil auch zusammengeblieben als Gemeinschaft oder alle vereinzelt?
Das war halt die Idee, wie es in anderen Dörfern passiert ist, wo das gut funktioniert hat. Aber in Heuersdorf hat es halt nicht funktioniert. Also auch das, was ich gerade erzählt habe. Also die sind jetzt an 3 oder 4 verschiedenen Standorten, leben die jetzt. Es ist sehr schwer, diese alte Gemeinschaft in irgendeiner Form wieder sich zu erhalten.
Kann man sich auch vorstellen, weil natürlich der Kampf wahrscheinlich auch so zentral war. Und dann muss da auch erst Ruhe natürlich auch wieder reinkommen und auch was Neues sich finden. Aber dir liegt dieses Dorf sehr am Herzen. Du hast daraus ein Bilderbuchprojekt gemacht, was auch von der Kunststiftung gefördert worden ist als Arbeitsstipendium. Ihr seid auch schon lange verbunden, die Kunststiftung und du, in verschiedenen Projekten. Und das ist jetzt das Aktuellste. Das wurde auch in der Ausstellung Anfang des Jahres gezeigt, in Teilen. Wie weit bist du denn jetzt? Wie ist der Stand?
Ich habe jetzt einfach weiter gezeichnet, habe versucht, was damals gestanden hat, das Manuskript und das Storyboard in Form zu bringen. Das letzte Jahr war hauptsächlich zeichnen und weiter recherchieren, weiter noch Gespräche führen und das jetzt alles in so eine Form zu bringen, dass, genau, bin in erste Gespräche mit dem Verlag gegangen, ob es eine Möglichkeit gibt, es zu veröffentlichen. Das Problem ein bisschen bei dem Buch ist, es lässt sich, wie so viele meiner Arbeiten, gar in kein bestimmtes Genre einordnen. Also es ist eine Mischung aus Bilderbuch und Graphic Novel, also die Bilderbuchebene, die die Geschichte des Dorfes erzählt, und die Graphic Novel-Ebene, die diese persönlichen Begegnungen, diese persönlichen Blicke auf das Geschehen nochmal an diesem Punkt nochmal mehr ins Detail geht, also noch mehr Hintergrundinformationen bietet. ja, wie es halt so ist, es lässt sich nicht wirklich in eine Sparte einordnen und das macht es jetzt auch nicht so einfach, dafür jetzt einen Platz zu finden.
Ja, das zeigt so ein bisschen auch die verschiedenen Welten, aus denen man so kommt, dass die Künstlerin denkt groß und weit und hat dieses Konzept der verschiedenen Ebenen, wo es perfekt passt, dann auch verschiedene Stile anzuwenden. Und der Buchmarkt zum Beispiel ist sehr schubladenartig, denkt in Kategorien, in welchem Regal steht es, auf welchem Tisch liegt es. Und da ist es dann wichtig, es zuzuordnen. Ist es ein Kinderbuch, ist es ein Bilderbuch, ist es eine Graphic Novel, was im Moment, glaube ich, sehr gefragt ist am Markt. Da könntest du sicher Möglichkeiten finden. Aber dir ist es ja wichtig, auch diese verschiedenen Welten darin zu zeigen, so verstehe ich es.
Genau, es ist mir auf jeden Fall wichtig. Also dieses Buch beginnt ja nicht erst im Hier und Jetzt, sondern dieses Buch soll in dem Konzept beginnen vor 140 Millionen Jahren und eine Zukunft führen, die wir nicht kennen. 140 Millionen Jahren sozusagen, die Entstehung der Braunkohle. Es bringt dadurch die verschiedenen Ebenen zusammen und da brauche ich eigentlich beide Ebenen, die Bilderbuchebene und die Graphic Novel Ebene. Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten die Empfehlung bekommen, mach doch Graphic Novel, das läuft gerade gut, das kannst du, geh in die Richtung. Beim genaueren darüber nachdenken ist mir dabei aber bewusst geworden, dass ich damit auch eine Zielgruppe verliere, nämlich die Zielgruppe der Kinder, die ich eigentlich gerne in dieses Thema mit reinholen möchte, auf diese Art und Weise, wie ich diese Geschichte halt erzähle.
Auch indem du die Geschichte der Braunkohle erzählst und die Geschichte, die eigentlich größer ist als dieses Dorf, wenn man so will.
Genau, weil das eigentlich letztendlich bei mir die eigentliche Idee hinter dem ganzen Projekt ist. Ich kann jetzt die Geschichte des Dorfes aufzeigen, ich kann auch jetzt die Blickwinkel der Bewohner aufmachen oder der verschiedenen Parteien, die da im Spiel waren. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, diese Geschichte zu erzählen, aber die eigentlich einzubetten in einen viel größeren Kreislauf, in dem wir hier alle leben, also eine viel größere Zeitspanne. Eher die Frage danach stellen, was sind heute die Beweggründe, warum, wie wir Entscheidungen treffen und in was für Zeiträumen denken wir eigentlich, im Gegensatz zu dessen, in welche Zeiträume ist eigentlich unsere Entwicklung, unsere Geschichte eingebettet.
Ja, und in die Erde auch, ne? In welchen Zeiträumen denkt die Erde?
Genau, also jetzt gar nicht so sehr jetzt zu richten oder zu werten, was war jetzt richtig oder falsch in dem Moment, sondern wirklich den Blickwinkel aufzumachen in ein größeres Ganzes, wo wir nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon sind. Und wenn ich halt da eine Ebene rausnehmen würde aus dem Konzept, wie es jetzt ist, würde halt dieser Aspekt rausfallen. Dann würde es vielleicht eine dokumentarische Graphic Novel über den Ort und die Abwanderung des Ortes werden, aber diese ganze Grundidee ging mir damit eigentlich verloren.
Geht eigentlich verloren, ja. Und was daran auch schön ist, ist, ich hatte im Vorfeld dich auch gefragt, wie soll ich dich vorstellen als Illustratorin, als Buchkünstlerin, als Künstlerin? Und eigentlich sind wir beide drauf gekommen, nein, als Künstlerin, weil das sieht man jetzt schon daran, wie du dieses Buch beschreibst, dieses Buchprojekt, was da alles dahinter steckt, welche Gedankenwelten, wie weit du da gehst und auch wie sehr ins Philosophische das auch geht. Das passt auch zu deiner Arbeit. Und du hast auch viel zu tun mit Kindern. Da kannst du vielleicht gleich noch was zu erzählen, was du für Projekte mit Kindern machst. Wie reagieren die denn darauf, dass es eine Genremischung ist, dass es verschiedene Arten von Zeichnungen hat? Hast du den Eindruck, Kinder sind da viel flexibler als wir Erwachsenen, dass die gar nicht drüber nachdenken, ist das jetzt ein Comic-Graphic-Novel-Zeichnung? Ist es ein Bilderbuch? Ist es denen wurscht? Wie reagieren Kinder darauf?
Also bei dem Buch kann ich jetzt ja, auch doch ich kann es schon sagen, ich habe es ja mit meinen eigenen Kindern in der Form, wie es jetzt vorliegt, schon angeschaut. Also ich habe da den Eindruck, dass die viel offener da sind. Die wollen eine gute Geschichte erzählt haben. Mhm. Und die wollen gerne sich mit der Geschichte auseinandersetzen und die wollen, dass man in den Austausch über die Geschichte mit ihnen tritt. Ich glaube, dass die da viel offeneren Blick mitbringen als letztendlich der Buchmarkt es ihnen vorgibt.
Und vielleicht das Switchen auch, als wir das tun wahrscheinlich.
Genau, oder die Frage ist ja auch, wonach entscheidet der Buchmarkt? Wie sortiert der Buchmarkt? Und was für Bücher haben letztendlich die Möglichkeit, verlegt zu werden? Und was sind da die Entscheidungskriterien? So, sind die Entscheidungskriterien eine Vielfalt auf dem Markt oder sind die Entscheidungskriterien ein scheinbarer Mainstream, der bedient werden möchte? Und tun wir uns damit noch im Mainstream heranzüchten, ganz hart gesagt, der ja letztendlich nur noch diese Bücher haben möchte? Oder sind wir eigentlich offen für andere Konzepte, für andere Blickwinkel, für ungewöhnliche Bildsprachen und Erzählweisen?
Und das ja, wie du sagst, sowohl inhaltlich, was sind das für Themen, mit denen wir Kinder konfrontieren, in Anführungszeichen, oder die wir ihnen bieten? Und was sind es auch für Arten von Illustrationen und Bildbearbeitungen?
Genau, das ist ja auch
oft sehr mainstreamig, dass man so in den Laden kommt und denkt, ach, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich, ne? Oder das ist gerade das, was funktioniert und dann springen alle darauf auf, machen es dann auch so ähnlich und dann kommt wieder eine neue Welle.
Also es gibt die guten Bücher, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen.
Auf jeden
Fall.
Mm.
Und es gibt viele Leute, die tolle Bücher machen. Die Frage ist nur, welche Bühne bekommen diese Bücher?
Wo landen die?
Genau, also gerade bei den beiden größeren Projekten, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, das eine ging halt, wie schon gesagt, um die Euroweisen, das andere geht um Tod und Sterben. Also wenn ich da mit den Schulen komme und die Lehrerin mit meinen Themen irgendwie erstmal konfrontiere, sind die auch immer erstmal eher vorsichtig. Das Fazit ist aber immer, dass es eigentlich bis jetzt immer gut funktioniert hat, weil ich halt auch nicht nur komme und lese, sondern einfach mit den Kindern in den Austausch gehe und in ein philosophisches Gespräch halt,
ja,
über das Thema des Buches. Und
darf ich mal kurz dazwischen gehen? Warum kommst du denn in die Schulen? Das ist nämlich auch so ein Herzensprojekt von dir. Das heißt Gedankenflieger, richtig?
Philosophieren, genau, mit Kindern und Bilderbüchern.
Ja.
Das kann ich jetzt aber nicht ganz zusammenwerfen. Das sind zwei Dinge. Das
Absolut.
Eine ist meine eigenen Bücher, mit denen ich Lesungen mache und da mit den Kindern ins Gespräch komme. Und das andere ist ein größeres Projekt, was gestartet ist im Literaturhaus in Hamburg und jetzt über das Netzwerk der jungen Literaturhäuser deutschlandweit agiert, wo ich hier einen Standort in Halle und Leipzig aufbauen konnte und wo wir hier in der Region mit Bilderbüchern in Grundschulklassen gehen und mit den Kindern da über die großen Themen des Lebens sprechen.
Also und das ist dir ja ein echtes Anliegen.
Ja, das ist, also das nimmt auch gerade wirklich einen Großteil meiner Zeit ein. Also sind Themen wie Mut, Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, wer, wie, was bin ich. Und zu diesen Themen haben wir dann halt Bilderbücher mit dabei und beleuchten mit den Kindern diese großen Fragen aus den verschiedensten Perspektiven.
Und das wollte ich jetzt gerade mal einflechten, weil du auch gesagt hast, ich komme in Schulen, dass man auch so ein bisschen weiß, das ist jetzt nicht einmal im Jahr oder so, sondern das ist wirklich ein regelmäßiger Job von dir und du beschäftigst dich sehr viel mit jungen Menschen und auch mit diesen Möglichkeiten, die es gibt, Themen an sie heranzutragen.
Es ist vielleicht auch der Punkt, was wir vorhin schon mal hatten, dieses, was bin ich eigentlich, also wo gehöre ich eigentlich hin mit dem, was ich tue?
Ja.
Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei mir ist es gar nicht so sehr die Frage, was mache ich, sondern wie mache ich es? Und egal, ob ich jetzt Bilderbücher mache, ob ich freie Kunst mache, ob ich konzeptuelle Projekte mache, ob ich Workshops oder Lesungen mache, ich mache sie halt auf meine Art und Weise. Und wahrscheinlich ist das der Punkt, wo ich mich am künstlerischen Ansatz einsortieren könnte, weil ich mit meinen Fragestellungen an die Projekte rangehe.
Und hast du Themen, die dich seit Jahren begleiten oder sind es immer wieder neue, die auf dich zukommen und du springst dann auf und sagst, ja, das ist jetzt was, was mich gefunden hat?
Also ich glaube, was sich generell durchzieht, ist meine Frage, wie nehmen wir die Welt wahr? Was Verhaltensmuster und Strukturen entwickeln wir, um mit den Gegebenheiten umzugehen, vor denen wir stehen? Es kann beim freien künstlerischen Projekt, wie die Serie der zum Thema Geborgenheit war, also da verschiedene Strukturen, also Verhaltensmuster aufzumachen, wie versuchen wir als Menschen uns ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Aber auch wenn ich jetzt ein Kinderbuch halt mache zum Thema Tod und Sterben, dann stelle ich letztendlich eigentlich die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Thema um? Was steht dahinter? Wenn ich Workshops mit Kindern mache, dann möchte ich fragen, okay, wie nehmt ihr die Sachen wahr und was für Art und Weise findet ihr mit euren Mitteln, das wieder umzusetzen, das wieder darzustellen? Also das ist, glaube ich, die Frage, die ich immer stelle an die individuelle Wahrnehmung und den Umgang damit.
Genau, und wir sind jetzt ein bisschen gesprungen zwischen deinen Projekten, aber das passt eigentlich tatsächlich immer noch zu der Frage, wer bist du und wenn ja, wie viele oder die eine, weil das ist ja dein künstlerischer Ansatz und das sind deine Themen, die sich durchziehen und du findest verschiedene Nischen und Ausdrucksformen und Möglichkeiten, damit in Kontakt zu gehen und in Verbindung zu gehen, auch mit verschiedenen Zielgruppen, wie man sieht, mit Älteren, mit jungen Menschen und auf verschiedenen Wegen. Das finde ich wirklich sehr eindrücklich und sehr interessant, dass das für dich einerseits dein künstlerisches Leben ist, aber es ist sehr wichtig, in Verbindung zu gehen. Tatsächlich habe ich mich im Vorfeld schon so gefragt, was ist es in diesem Gedankenfliegerprojekt? Das ist ein Projekt des Literaturhauses Hamburg ursprünglich, was jetzt ausgeweitet worden ist auf Halle und Leipzig und du bist da federführend mit engagiert. Da habe ich mich so gefragt, was kannst du als Künstlerin den jungen Menschen bieten, den Schülerinnen und Schülern bieten, das, weil du einen anderen Blick hast auf die Welt. Was ist das Besondere für dein Gefühl, was du als Künstlerin da einbringst?
Ja, also dieses Team der Gedanken, dieses der Referentin für das Projekt Gedankenflieger setzt sich ja aus den verschiedensten Bereichen zusammen.
Ja.
Kulturwissenschaftlerin, Philosophin, ich als Illustratorin, wir haben auch einen Schuhmacher dabei. Also es gibt es im Philosophierenden. Also,
was macht der denn, der Schuhmacher? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Er ist unter anderem auch Schuhmacher. aber habe natürlich auch Philosophie studiert, aber ich weiß es gerade nicht.
Das war auch eine interessante Mischung.
So, jeder von uns bringt einen ganz anderen Blickwinkel auf diese philosophischen Themen mit. Mein Part dabei ist es, diesen Blickwinkel auf das Buch, auf das Bilderbuch an sich nochmal irgendwie von der anderen Seite zu zeigen, diesen Blick auf die Bildsprache. Wie gehen wir mit den Bildern um? Und was bieten uns die Bilder eigentlich für eine Möglichkeit im Austausch mit den Kindern? Also was bieten sie uns für einen Zugang zum Thema? Weil die Kinder nehmen ganz oft die Bilder eigentlich noch vor dem Text wahr, weil das ist das, was sie sehen können, was sie als erstes sehen, wenn sie die nächste Seite aufschlagen. Und überhaupt erst mal in den Austausch mit dem Bild zu gehen, bevor ich den Text dann wahrnehme. Und was tun sich eigentlich schon für Fragen auf, nur alleine im Austausch mit den Bildern? Da bringe ich, glaube ich, einfach erstmal in das Team der Referentin, bringe ich einen diesen Blick auf das Bilderbuch von der anderen Seite nochmal. Und in der Arbeit mit den Kindern, glaube ich, auch so einen sehr sinnlichen, bildnerischen Ansatz. Also, dass ich auch so auf zeichnerische Art und Weise nochmal versuche, mit den Kindern nochmal tiefer in eine Fragestellung reinzugehen. Genau, über Formen und über Farben sich nochmal ein Thema anzunähern. Das bringe ich, glaube ich, mit.
Und was ich so schön daran finde, ist, wie ich dich auch erlebe, dass du den Raum so weit machst und so einen Raum eröffnest, in dem so vieles möglich ist. Das bietest du dir ja auch selbst, indem du arbeitest und dich eben nicht so festlegst im Genre und in der Art der Illustration und jedes Mal auch neu guckst, was passt jetzt auch zu diesen Inhalten. Und du hast mir auch mal gesagt, dir ist es eigentlich wichtiger, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben oder viele, viele offene Fragen zu stellen, dass Kinder damit gut klarkommen. Das hat mich so ein bisschen jetzt im Nachhinein, habe ich nochmal drüber nachgedacht, erinnert an, es gibt so einen Brief von Rainer Maria Rilke an den jungen Dichter, kennst du das? Da heißt es irgendwie auch so, man muss irgendwann lernen, die Fragen, seine eigenen Fragen anzunehmen. Das ist natürlich alles viel schöner formuliert und viel länger und irgendwann lebt man vielleicht dann auch in die Antwort hinein. Das hat mich sehr daran erinnert, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, so, es ist dir ganz wichtig, Fragen zu stellen, einen Raum zu eröffnen, einen Diskussionsraum ja auch, der fehlt ja manchmal auch in unserer Gesellschaft und da Möglichkeiten zu bieten, einfach in Themen reinzugehen, wie jetzt zum Beispiel auch mit diesem Dorf, mit deinem aktuellen Projekt. Das Dorf ist ja exemplarisch sozusagen, aber es geht hier eigentlich um viel größeren Rahmen und das ist, glaube ich, was ein großer Mehrwert sein kann, auch in solchen Gesprächen mit Schülern.
Ich will, glaube ich, gar keine Antworten geben. Also ich kann mit meiner Arbeit nur Fragen stellen. Also ja, immer nur in der Situation zu einem bestimmten Thema möchte ich versuchen, Fragen zu stellen, um die Wahrnehmung auf dieses Thema, auf diese Problematik irgendwie von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und das ist auch die, auch wenn wir mit den Kindern philosophieren, wir stehen davon und wir wissen auch die Antworten nicht. Das ist ja auch das Besondere, wenn wir philosophisch mit den Kindern arbeiten. Also auf dieser Ebene, wir stehen nicht wie die Pädagogin von und es geht um richtige oder falsche Antworten, sondern wir stehen da und wollen mit den Kindern Fragen stellen. Wir sagen auch ganz klar, wir wissen die Antworten auf diese Fragen auch alle nicht. Das sind alles Fragen, auf die es ganz viele Antworten gibt und jeder wird seine Antwort auf die Fragen finden. Und genau das möchte ich. Also ich würde mir bei keinem der Themen, die ich hier bearbeite, anmaßen zu sagen, ich kann da eine Antwort geben. Wenn man mich jetzt zu dem Thema fragen würde, kann ich sagen, okay, ich empfinde es so und so, aber ich kann überhaupt keine Antwort geben. So, das ist auch gar nicht mein Anspruch.
Genau, deswegen in diesem Podcast stellen wir auch ganz viele Fragen und finden keine abschließenden Antworten. Gehen Sie da bitte mit, liebe Zuhörenden. Und ich muss jetzt mal einen Moment springen, weil ich hier so tolle Bücher vor mir liegen habe, die du mitgebracht hast. Das können leider unsere Zuhörer jetzt nicht sehen. Aber eins davon heißt, nach kaputt kommt schöner. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch und auch ein tolles Projekt, da kannst du uns vielleicht auch noch mal von erzählen, weil das ein Crowdfunding-Projekt ist.
Das Buch ist ein Projekt einer hier in Halle ansässigen kleinen Firma, die Kindersachen vermietet, also die damit auch den Aspekt der Nachhaltigkeit und der Wertschätzung von Textilien von anstellt an ihr Tun, indem halt Kleidung mehrmals verwendet wird, repariert wird. Diese Sachen, wenn sie halt vom Verleih zurückkommen, werden gewaschen, werden gepflegt, werden repariert. Es werden Reparaturworkshops angeboten und es bestand halt schon länger der Wunsch, dieses ganze Wissen, was man sich dafür angeeignet hat, mal in einer Buchform festzuhalten. Dadurch ist dieses Buch entstanden in einer sehr engen Kooperation, Zusammenarbeit mit den Menschen bei Räubersachen. Genau, Räubersachen heißt die Firma, die diese...
Die gibt es auch nach wie vor.
Die gibt es nach wie vor und die da absolute Expertinnen geworden sind in der Pflege und der nachhaltigen Reparatur, diese Kleidungsstücke. Und in dieser Zusammenarbeit ist dieses Buch entstanden und es ist halt nicht über einen Verlag entstanden. Das war auch noch spannend. Es gab zwei Verlage, die gesagt hätten, wir können das gerne machen, das ist ein tolles Projekt. Aber eigentlich müssen wir als Verlag euch viel zu sehr in dem beschneiden, was ihr da machen wollt. Macht das selber, ihr schafft das auch selber. Ihr habt da so gute Leute zusammen und ihr schafft das auch alleine. Da wurde dann halt ein Crowdfunding gestartet und über dieses Crowdfunding konnten wir halt über einen sehr kurzen Zeitraum genügend Geld sammeln, um dieses Buch halt zu publizieren.
Das ist ja sicher auch mal eine tolle Erfolgsgeschichte für Künstlerinnen und Künstler, die jetzt vielleicht zuhören, dass das funktionieren kann mit dem Crowdfunding.
Ja, aber da muss ich natürlich dazu sagen, die Community, die dieses Buch getragen hat, das war jetzt nicht unsere künstlerische, sondern dass die Community dahinter war, die die Räubersachen einfach schon mitgebracht haben. Also sozusagen ihre
Kunden. Die haben auch schon ihre Klientel.
Die haben ihre Menschen dahinter gehabt, die dieses Buch haben wollten. Also es kann funktionieren, aber natürlich müssen die Gegebenheiten dafür stimmen.
Und du hast wunderschöne Illustrationen dazu gemacht in diesem Buch. Also es ist wirklich allein deswegen auch schon wieder ein kleines Kunstwerk. Das ist ja interessant, was auch so aus den Themen wird und dass dann auch wieder neue Richtungen entstehen und neue Kunstwerke. Also du hast diese Strickartikel, Stickereien, Häkelwaren gezeichnet und daraus ist auch wieder was Neues geworden. Und das erinnert mich an ein Projekt, über das ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen möchte, weil ich das ganz zauberhaft finde, wirklich staunend davor stehe. Du hast mir auch was mitgebracht davon. Das ist das Geborgenheitsprojekt, von dem du eben auch schon kurz angedeutet hast, dass es das gibt. Geborgen sicher heißt es. Und erzähl doch mal kurz, was hast du da gemacht? Das ist nämlich jetzt auch was, da gehen wir jetzt raus aus der Buchkunst, rein in die Stickthemenkunst. Es gibt dafür keinen Namen. Wir suchen auch keinen. Wir lassen die Frage offen.
Genau, es sind ja auch nicht nur die Stickereien. Also ist das Thema Geborgenheit und Sicherheit. Das ist auch schon ein kleines bisschen älter, das Projekt, womit ich mich damals auseinandergesetzt habe. Und für mich war halt damals auch die Frage, also was sind halt verschiedene Strategien, um sich ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu erlangen. Und da habe ich halt verschiedene Bereiche beleuchtet. Einmal den Bereich der Pflanzen und der Tiere. Das waren grafische Arbeiten. Dann als nächsten Schritt die Frage, wie versuchen wir Menschen, uns ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu erlangen. Und da ich eigentlich auch schon sehr lange so eine Faszination für Volkskunst habe, also so dieses absolute Bedürfnis, seine Alltagswelt zu gestalten, mit Mustern, mit Ornamenten, mit, also eine Form von Gestaltung der Dinge, die uns umgeben, die man heutzutage eigentlich kaum noch findet. Und der Ursprung dessen liegt halt auch da, auch unter anderem mit darin, dass diese Alltagsgegenstände mit einer bestimmten aufgeladen worden sind über diese Stickereien, über diese, also über bestimmte Ornamente, über bestimmte Muster, über bestimmte Farben, um ja, sich letztendlich die guten Geister wohl zu gesinnen, um halt einen Schutz für Situationen zu bekommen, auf die Menschen keinen Einfluss hatten. Also diese Frage, wie schützen wir uns vor den Dingen, die wir nicht beeinflussen können? Genau, diese Faszination für diesen Gestaltungswillen, für dieses Bedürfnis, irgendwie an diese Sicherheit zu erlangen, durch dieses Schmücken der Gegenstände, hat mich halt irgendwie so fasziniert. Und dann aber die Frage weiter, okay, aber was haben wir heute eigentlich für Strategien entwickelt, um uns vor genau diesen Sachen zu schützen? Und dann dachte ich mir, okay, man blickt vielleicht heute so ein bisschen auf das, was die Menschen bisher getan haben, auch so ein bisschen, naja, mit so einem vielleicht eventuell auch naiven Blick, dass man sich versucht hat, die guten Geister zu beschwören.
Ja, und oder den Hausgeist.
Ja, über die, wir sind ja heute schon viel weiter und ja, wir sind da ja auf wissenschaftlich auf einer ganz anderen Ebene und viel abgeklärter und so. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, aber was tun wir eigentlich heutzutage? Wir schließen Versicherungen ab, wir tun ganz viele Dinge, aber gehen die eigentlichen Probleme auch überhaupt nicht an. Also wir verstehen vor Herausforderungen und Bedrohungslagen, die so komplett unbeeinflussbar für uns geworden sind und versuchen uns halt, wie schon gesagt, mit einer Versicherung, mit was auch immer davor zu schützen. Und das wollte ich halt auch wieder zur Diskussion stellen. Und dafür habe ich halt heute gängige Einwegschutzkleidung genommen, also aus Tyvek. Das ist das Material, genau, die man so einmal benutzt.
Wie die heißen.
Dann, also man kauft die für 2 Euro und schmeißt sie dann
im Baumarkt.
Sie danach wieder weg. Und diese Anzüge, diese Kleidungsstücke habe ich halt bestickt mit so alten Ornamenten und Mustern. Beziehungsweise habe auch 3 Menschen gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die selber aus ihrem Leben heraus eine Geschichte von mitgebracht haben, dass sie sich einem neuen Lebensort einleben mussten, aus den verschiedensten Gründen, entweder auf der Grundlage von Krieg oder auf der Grundlage von einfach Lebensraum ändern. Und habe von ihnen bestimmte Elemente, ornamentale Bilder bekommen, die für sie eine bestimmte Bedeutung haben, und habe die auch mit in diese Schutzanzüge mit eingearbeitet.
Und die sehen wirklich zauberhaft aus. Also wir kennen alle diese weißen, wirklich farblosen, leblosen Schutzanzüge, die man sich so ganz körperinklusive Kopfabdeckungen überzieht. Und du hast aus den Hauben richtige Schätzchen gemacht, also wirklich Kleinode bestickt in Rot, und dies sieht erstens aus, als wenn das wirklich eine Maschine gemacht hätte. Das ist so fein und so, ja, zart bestickt und so schön, wirklich auch wie so eine Volkskunst. Wie lange hast du daran gesessen? Also das ist ja wirklich so, das kann man nicht an einem Abend besticken. Das hat fast vielleicht auch was Meditatives gehabt.
Nee, das kann man auf gar keinen Fall an einem Abend besticken, aber es waren viele Abende. Es war eigentlich ganz spannend, also weil gerade bei diesen Kinderhauben, die habe ich halt bestickt zum Zeitpunkt, wo meine eigenen Kinder auch noch relativ klein waren. Und ja, dann saß man halt abends da, während die Kinder im Nachbarraum geschlafen haben. Ich habe diese Hauben bestickt, und ein Abend war wirklich so ein Moment, und im Radio kamen halt gerade irgendwelche
schlimmen Meldungen
aus der Welt. Ich glaube, es war damals sogar Paris, der Anschlag in Paris. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt sind diese Hauben entstanden, genau mit vor diesem Hintergrund.
Mit der Intention
mit dieser
auch.
Intention. Mhm. Deswegen würde es auch gar nicht funktionieren. Wenn die jetzt von Maschine bestickt wären, dann wäre es das
nicht. Ist der Sinn auch nicht da.
Ist der Sinn nicht gegeben.
Ja. Wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht. Das zeigt jetzt tatsächlich auch, mit wie vielen verschiedenen Techniken du dich beschäftigst, mit welchen großen Themen du dich beschäftigst, die auch philosophischer Natur sind. Das ist also wirklich ein weiter Kunstbegriff, den du lebst. Ein bisschen sieht man das auch, wenn man zum Beispiel dir folgt auf Instagram, wie sehr du immer Künstlerin bist. Also du schreibst dann zum Beispiel, ich war gerade im Konzert, und stellst dann Zeichnungen ein, die du danach gezeichnet hast.
Während
des Konzerts. War es ein schlechtes Konzert?
Nein, aber ich war so müde. Es war ein gutes Konzert, aber ich war zu müde.
Es hat dich wach gehalten.
Ich war zu müde, um nur auf die Musik zu lauschen, und musste für mich eine andere Ebene finden.
Also fast so ein bisschen wie bei Kandinsky, der dann diese Konzertbilder ja auch gemalt hat. Die hießen ja dann auch Komposition 1, 2, 3. Oder dieses eine ist doch aus dem Konzert, wo dann diese gelbe Masse auf einen zukommt.
Ja, ich mag mich jetzt ungern mit Kandinsky auf eine... Also
genau, ich wollte es jetzt nicht gleichsetzen.
Also, nee, das sind, glaube ich, ganz andere Ebenen.
Aber das Zeichnen in Konzerten scheint nicht so ungewöhnlich zu sein für Künstlerinnen und Künstler.
Das weiß ich nicht. Ich habe es das erste Mal gemacht.
Und es war gut. Da wird vielleicht eine neue Reihe draus. Genau, im Konzert. Was ist denn sonst gerade in Planung? Also du arbeitest noch an dem Dorfbuch, an den Ameisen und Menschen.
Genau.
Wie kommen eigentlich die Ameisen da rein?
Also damit ging das Projekt eigentlich los. Es ging damit los, dass ich das Interview einer Frau hören durfte, die selbst als Kind umgesiedelt worden ist in der Lausitz und die heute Ameisenvölker umsiedelt.
Ah, okay.
Die Ameisen umsiedelt, also Völker umsiedelt an, also überall, wo heutzutage was gebaut werden muss, müssen die Ameisen, da sie geschützt sind, umgesiedelt werden. Und diese Verbindung fand ich sehr, sehr spannend, wie sie ihre eigene Geschichte und ihre heutige Arbeit, also dass sie Renaturierungsprojekte in der Lausitz betreut, federführend, und halt auch diese Ameisenumsiedlung macht. Und damit auch.
Da ist ja eine Parallele. Ja, genau.
Und das hat mich einfach als Thema so fasziniert. Das war der Einstieg für mich in das Thema. Mit ihr jetzt weiterzuarbeiten, hat leider aus zeitlichen Gründen dann nicht mehr geklappt. Da kam so einmal Corona dazwischen und verschiedene andere Sachen. Aber dieses Thema stand trotzdem noch dahinter. Und bei mir tauchen die Ameisen jetzt wieder auf, indem sie den großen Bogen spannen. Also die gab es halt zur Zeit, als die Braunkohle entstanden ist. Und wahrscheinlich wird es die Ameisen auch noch in der Zukunft geben. Ob es uns dann noch gibt, das müssen wir selber entscheiden. Also wenn sie nicht, das müssen wir selber entscheiden, aber das wissen wir nicht.
Ja.
Und dadurch bilden die Ameisen für mich diese große Klammer um die ganze Geschichte.
Und das Kleine im Großen.
Das Kleine im Großen.
Ja.
Genau, der sozusagen den Fokus auf das Kleine im Großen zu setzen.
Also wir haben jetzt auch ganz viel Kleines und Großes besprochen. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und für die vielen offenen Fragen und auch für deine Gedankenanstöße und für die schönen Projekte, die du mitgemacht hast. Die müssen die Leute sich dann auf Instagram oder bei deinen Ausstellungen oder bei Kontaktmöglichkeiten hier in der Kunststiftung anschauen. Und ich möchte dich zum Abschluss nochmal fragen, du bist ja wirklich so breit aufgestellt und so vielfältig unterwegs und hast so ein reiches künstlerisches Leben. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Oder wie Karl Valentin sagte, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Was ist so dein persönlicher kreativer Mutmacher, den du anderen gerne mitgeben möchtest, warum du doch immer weitermachst, auch wenn es mal nicht so einfach ist?
Also ich glaube, was nicht funktioniert, ist den Erfolg als Maßstab zu nehmen. Ich habe sehr, sehr viele Arbeiten gemacht, die ich gemacht habe, aber die eigentlich nie in der Öffentlichkeit gefunden haben. Ich habe die aber trotzdem immer weitergemacht, weil hätte jetzt für mich keine andere Alternative gegeben, als die Projekte weiterzumachen. Und ich merke es auch jetzt im Moment gerade, also auch dieses Projekt über Heuersdorf. Also ich mache jetzt gerade dieses Projekt, weil ich es machen möchte, weil mich die Fragen beschäftigen, ob ich jetzt dafür die Möglichkeit finde, das auch zu veröffentlichen. Das weiß ich überhaupt noch nicht. Und ich habe nur für mich so gemerkt, einfach irgendwie dieses Weitermachen, einfach weil sich mir immer wieder diese Fragen stellen. Und ich musste einfach genauso weitermachen und die Fragen für mich antworten, über die Arbeiten zu diesen Fragestellungen zu finden. Also jetzt vielleicht auch nochmal dieser Punkt mit diesen Fragen und Antworten. Ich stelle Fragen und versuche eigentlich über die Arbeiten Antwortmöglichkeiten aufzumachen. So auch für mich selber.
Für den Moment.
Für den Moment.
Ja.
Ja, das ist halt einfach meine Art und Weise, da mit der Welt und den Fragen, die sich mir stellen, zu kommunizieren. Deswegen habe ich keine Antwort auf die Frage, wie kriegt man das, was man da tut, auf sichere Füße, weil das habe ich auch selber nicht. So, es ergibt sich ein Schritt aus dem anderen. Und was, glaube ich, aber auf jeden Fall ist, dass ich im Moment es schon so ist, dass ich irgendwie immer wieder was Neues finde und immer wieder ein neuer Schritt sich ergibt. Das ist im Moment schon auf jeden Fall noch so, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ich glaube, das wissen wir alle gerade nicht.
Ja, liebe Ulrike Jänichen, ich danke dir für diesen Moment. Das war ein sehr schöner für mich. Ich hoffe auch für dich und für unsere Zuhörenden sowieso. Alles Gute und viele, viele offene Fragen. Mögen sie dir nie ausgehen und immer weitermachen.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Danke auch von mir.